Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Gründerin des Blogs Wachsen ohne Ziehen, Host dieses Podcasts, Mama von 3 Kindern und meine Aufgabe oder mein Herzensanliegen ist es, über die Kleinkindzeit zu berichten, zu erzählen, aufzuklären, was in dieser spannenden Zeit alles passiert und euch als Familien dazu begleiten. In der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder ein Highlight eigentlich für euch. Und zwar durfte ich ein Interview führen und ich freue mich total, dieses Interview heute mit euch teilen zu können. Und zwar hatte ich die wundervolle Steffi zu Gast, Stefanie Kohnen von Liebevoll Begleiten. Steffi ist Mama von 3 Töchtern, seit über 11 Jahren mit ihrem Mann zusammen und sie lebt mit ihrer Familie in der schönen Kaiserstadt Aachen. Sie ist Pädagogin, systemische Familien- und Paartherapeutin, Resilienzcoach und Pick-up-Kursleiterin für bindungsorientierte Eltern-Kind-Kurse. Sie begleitet auf liebevolle Weise Familien, Kinder und Paare in ihrer beruflichen Praxis und eines ihrer Herzensanliegen ist es, so sagt sie, Eltern zu mehr Leichtigkeit im Familienalltag zu verhelfen. Und das macht sie in ihren Coachings für Paare oder Familien, in verschiedenen Workshops oder Vorträgen. Und da spricht sie dann über Themen wie zum Beispiel bindungsorientierte Erziehung, friedvolle Kommunikation oder auch Resilienz. Ihr findet Steffi auf Instagram unter liebevoll.begleiten und dort findet ihr regelmäßig richtig coole Impulse von ihr für einen stressfreien und friedvollen Familienalltag. Ich packe euch die ganzen Informationen zur Steffi auf jeden Fall in die Shownotes und verlinke euch dort ihr Instagram-Profil und ihre Webseite, könnt ihr direkt zu ihr rüberhüpfen. Und ihr dürft jetzt gespannt sein auf das Interview, was wir geführt haben. Wir haben uns unterhalten, wie das ist, wenn aus Paaren Eltern werden, vor welchen Herausforderungen wir dann oft stehen, wie es eigentlich den meisten Paaren dann ergeht, wenn sie zu Eltern werden und wie wir es schaffen, uns als Paar nicht zu verlieren, beziehungsweise was wir machen können, wenn es uns vielleicht schon passiert ist, wie wir damit umgehen können, wenn es viel Streit gibt in der Beziehung, wenn wir uns nicht einig sind, was die Begleitung bzw. die Erziehung der Kinder angeht. Und ja, ich möchte gar nicht so viel vorne wegnehmen. Ich freue mich wie immer über Kommentare oder Likes zu dieser Folge. Wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr euch natürlich gerne bei mir oder auch bei der Steffi dazu melden. Abonniert meinen Podcast hier bei iTunes oder bei Spotify, wo ihr mich hört. Teilt die Folgen mit euren Freunden und euren Familien. Da freue ich mich sehr drüber, wenn ihr mich dabei unterstützt. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich habe heute die Steffi zu Gast. Steffi, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass es klappt mit uns beiden und ich bin super gespannt auf unser Interview.
Ja, schön. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, liebe Ines.
Sehr gerne. Das ist echt super, dass das klappt mit uns beiden. Genau, so zum Einstieg. Also, ich habe es ja gerade schon in der Vorstellung gesagt, du bist systemische Paartherapeutin, Paarberaterin, Familienberaterin. Mhm. Magst du da mal ein bisschen drüber erzählen, wie du dazu gekommen bist und vielleicht auch, was diesen systemischen Ansatz ausmacht? Also wenn das jetzt jemand noch gar nicht kennt oder nur mal gehört hat und sich fragt, was ist das eigentlich?
Ja, total gerne. Also vom Grundberuf bin ich Sozialpädagogin und habe das studiert und irgendwann im Laufe des Studiums spezialisiert man sich ja so ein bisschen und ich habe schnell gemerkt, dass der systemische Ansatz mich reizt, einfach weil das nochmal so ein bisschen zum Andersdenken einlädt. Ja, also ich sage das immer oder erkläre das Menschen immer, die das nicht kennen, so ein bisschen um die Ecke denken. Also ich versuche immer mit meinen Familien oder mit den Paaren, die ich begleiten darf, halt um die Ecke zu denken, nochmal eine neue Perspektive einzunehmen. Es geht viel um einen Perspektivwechsel. Wir beziehen vor allen Dingen immer das ganze System mit ein. Ne? Darum geht es halt. Wir gucken halt, alle Familienmitglieder spielen eine Rolle, meistens auch die Herkunftsfamilien, jetzt bei Paaren halt, ne? Dass man auch nochmal guckt, welche Werte bringen so die einzelnen Partner mit. Dann geht es aber auch ganz viel um Lösungsorientierung. Ne? Es geht um Ressourcen und Lösungsorientierung und das würde ich sagen, macht so diesen systemischen Ansatz aus. Und deswegen habe ich mich damals dazu entschieden, weil ich einen ganz tollen Mentor hatte im Studium, der mich da auch systemisch begleitet hat. Genau.
Ja, cool. Okay, sehr schön. Danke dir. Jetzt bist du ja auch spezialisiert auf Paarberatung, ne?
Richtig.
Ich war ja auch, oder wir waren ja auch bei dir in der Beratung, daher kennen wir dich ja. Und
genau.
Für mich gab es da so ein Learning, das hast du auch, glaube ich, so relativ in einer der ersten Sitzungen sogar gesagt, dass die Paarbeziehung in der Familie so wichtig ist und dass diese Paarbeziehung eben auch Bedürfnisse hat. Und das war für mich so ein tatsächliches, wo ich dann so ein Schalter sich bei mir irgendwie ein bisschen umgelegt hat. Magst du da mal ein bisschen erzählen, warum du sagst, dass die Paarbeziehung in der Familie wichtig ist oder warum die gleichberechtigt ist?
Ja, ich glaube, was nämlich häufig passiert, wenn wir vom Paar zu Eltern werden, ja, also dann findet ja eine riesengroße Umstellung statt. Und dann fokussiert man sich so sehr stark natürlich auch auf die Bedürfnisse des Kindes und man rückt so hinten ab. Und ich glaube aber, dass diese Basis, also dass die Basis tatsächlich immer die Partnerschaft bleibt, also diese Paarbeziehung, weil darauf baut man, also wenn man sich das so vorstellt, wie so ein Haus auf, ja, also darauf, das sind so die Grundfesten, die Grundelemente und deswegen ist das auch so wichtig und darf man die nicht aus den Augen verlieren. Natürlich rückt die in den Hintergrund, das ist auch ein Stück weit normal oder man ja muss sich umorganisieren. Und was vielen Paaren tatsächlich schwerfällt, ist da wieder so einen Weg hin zurückzufinden. Ja, weil es halt einfach, ja, weil neue Bedürfnisse hinzugekommen sind. Und das ist halt schon auch einfach ein Prozess, der braucht Zeit. Aber ist unglaublich wichtig. Also der Jesper Juhl hat das ja auch mal so schön gesagt, ne? Das ist halt, die Paarbeziehung ist einfach das Wichtigste in der Familie, ne? Und das würde ich auch echt so unterschreiben. Also, weil wenn wir uns als Paar nicht mehr begegnen können oder nicht friedvoll miteinander sind oder uns irgendwie auseinandergelebt haben, das spüren ja auch unsere Kinder und wir wollen unseren Kindern ja auch ein Stück weit vorleben, wie ja, oder zeigen, wie führt man eigentlich eine Partnerschaft, ne? Oder was möchten wir denen für Werte mit auf den Weg geben? Genau, deswegen denke ich, ist das halt unglaublich wichtig. Ja.
Wie ist es, oder du sagtest ja gerade, ne, wenn dann das Baby neu dazukommt und das kennen wir ja gerade in der bedürfnisorientierten Erziehung. Genau, dann sind erstmal die Babybedürfnisse super wichtig und dann kommt ja eben oft so dieses für die Mütter so, ja, jetzt möchte ich auch mal wieder was für mich irgendwie machen, ne? So ein bisschen wieder alleine und wieder auf die eigenen Bedürfnisse achten. Wie schafft man denn dann als Familie oder als Mama und Papa diesen Ausgleich? Weil im Prinzip habe ich dann ja vier Bedürfnisse. Also wenn ich ein Baby habe, ne, dann habe ich die Babybedürfnisse, Papa, Mama und uns als Paar.
Ich glaube, der allerwichtigste Weg ist erstmal überhaupt die Bedürfnisse wahrzunehmen. Ja, also auf allen Seiten, weil uns das häufig gar nicht bewusst ist. Also wir können auch relativ schnell unsere Bedürfnisse oder also die des Kindes und unsere so, aber wir haben das, was ich eben sagte, man verliert das so aus den Augen, ja, dass da überhaupt ein Bedürfnis da ist nach Partnerschaft und nach Zweisamkeit, ne? Und das dann auch zu kommunizieren. Also ich glaube, die größte Schwierigkeit liegt dann darin, das dem Partner mitzuteilen, ohne einen Vorwurf zu äußern. Also es wird dann schnell, in Du-Botschaften gesprochen und so ein unterschwelliger Vorwurf kommt da mit und dann blockiert der Partner, ne? Dann wird es nicht richtig verstanden, dann wird es nicht gehört. Und ich glaube, es geht halt viel darum, sich diese Zeit zu nehmen miteinander und dann auch zu kommunizieren und das auszudrücken, was einem vielleicht fehlt. Also zu sagen, ich vermisse dich oder ich wünsche mir Zeit mit dir und ich weiß aber gerade auch nicht, wie wir es umsetzen sollen, aber du fehlst mir. Also dass man gar nicht sagt so, du hast nie Zeit für mich und ständig bist du weg oder du bist arbeiten und dann kommst du nach Hause und hast keine Zeit für uns. Oder also, ne, das ist ja, wenn man gestresst ist, passiert das schnell. Und ich kenne es auch von mir selber. Also es ist halt auch, also es ist schnell gesagt, ne?
Ja, gerade du hast es gesagt, ne, wenn es eh schon gestresste, der Alltag irgendwie stressig ist und man so unter Anspannung steht, dann fällt es ja noch viel schwerer, auch achtsam zu sein in der Kommunikation miteinander. Ja. Bevor wir da jetzt nochmal zur Kommunikation kommen, weil das ja auch echt super wichtig ist, da hören jetzt bestimmt viele zu, die sagen, ja, genau, stimmt und ich hätte gern wieder mehr Zeit als Paar. Aber da ist ja jetzt das Kind. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das, wenn ich zum Beispiel ein sehr forderndes Baby habe, ein forderndes Kleinkind? Ich glaube, gerade Müttern, und so ging mir das damals auch, fällt es schwer, ja auch das Kind abzugeben. Also gerade wenn du vielleicht so ein, ja, wenn du einfach ein Baby hast, was viel Körperkontakt braucht, was sehr quengelig ist, sich nicht gut ablegen lässt, dann bist du ja auch als Mama so, ne, ich möchte gar nicht das abgeben. Wie schafft man das denn trotzdem, irgendwie Paarzeit zu bekommen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Ines, finde ich. Weil ich glaube, es geht dann darum, wirklich umzudenken, also diesen Perspektivwechsel einzunehmen und zu sagen, wir können auch Zeit zu zweit haben mit uns, also, und das Kind ist dabei, sage ich mal. Ja, also wenn, wie du gerade beschrieben hast, dass ein Baby ist, was viel Körperkontakt hat, ja, dann schläft es vielleicht ganz entspannt in der Trage oder im Tuch und dann geht man halt vielleicht mal Händchen halten zu zweit durch den Park spazieren, ja, oder wenn man sonst vielleicht sich irgendwie einmal in der Woche abends zum Essen gehen verabredet hat, ja, dann trifft man sich halt jetzt irgendwie mittags zum Lunch und hat das Baby mit dabei im Kinderwagen oder aber auch in der Trage, weil es dann immer gut, besonders gut schläft, ja, so dass man halt so kleine Inseln des Miteinanders schafft, aber so im Alltag, also dass man anfängt, danach zu suchen und ja, diese Chancen auch zu nutzen. Ja, das würde ich sagen, ist so die größte Schwierigkeit. Ne? Man will halt häufig dahin zurück, was man hatte, aber das ist halt jetzt anders. Und da darf man sich halt auf die Suche machen. Und da findet jedes Paar irgendeine Kleinigkeit, ne? Wo man halt wieder so ein bisschen mehr Nähe und Zeit zusammen verbringen kann.
Ja. Das also finde ich auch einen super wichtigen Ansatz zu sagen, genau, eben dieses so, wie es vorher war und wir gehen abends essen oder wir gehen mal abends ins Kino, dass das jetzt halt gerade nicht geht, weil da ist halt so ein herausforderndes Baby irgendwie oder generell, da ist einfach ein Baby da und dann genau neu zu denken, so um die Ecke zu denken, zu überlegen, wo haben wir denn andere Möglichkeiten, Zeit miteinander zu verbringen. Das ist ja auch also oft so ein Knackpunkt, dass wenn Kinder abends nicht einschlafen oder das lange dauert oder nur einschlafen, wenn man daneben liegt, dass dann schnell so ist, oh, jetzt haben wir abends gar keine Zeit mehr füreinander. Ich würde doch mal gern wieder zusammen auf der Couch sitzen und so. Und ja, genau, dann, wenn die Situation zu Hause so ist, zu sagen, okay, wo ist denn vielleicht tagsüber ein Zeitfenster?
Ganz genau.
Zum Mittagessen zum Beispiel.
Ja. Genau. Und ich glaube, da das bedarf schon einfach eine Öffnung. Also da muss man sich drauf einlassen können. Und ich habe da aber auch in meinen Coachings super Erfahrungen mitgemacht, weil das schafft ja wieder Verbindung und Nähe. Ne? Und wenn es nur irgendwie diese 10 Minuten sind, die man dann so zusammen hat, aber die hat man dann. Ne? Und ich glaube, ganz wichtig ist, in die Akzeptanz zu gehen, dass es halt gerade so ist. Es hat sich was verändert, ne? Das, was du eben auch nochmal so sagtest. Also das anzunehmen auch, dass die Dinge sich gerade verändern und da nochmal zu schauen. Ja.
Ja, das war bei uns tatsächlich auch ein Thema zu sagen, also genau dieses Annehmen. Und es hat einfach schon geholfen, dass wir da mal drüber geredet haben, ne? Das, was du schon sagtest, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und wir es vielleicht auch beide doof finden, ne? Weil wir uns andere Dinge wünschen. Und ohne, dass wir da sogar schon zu einer Lösung gekommen sind. Sondern einfach, wir haben mal drüber, also miteinander darüber geredet. Genau, miteinander darüber geredet. Das hat schon, das hat so eine Verbindung geschaffen. Genau, weil man gemerkt hat, okay, dem anderen geht's ähnlich.
Genau.
Ja, und eigentlich ist man da irgendwie auf der gleichen Wellenlänge, hat so die gleichen Sorgen im Kopf. Und das hat schon geholfen, wie gesagt, ohne, dass wir da jetzt eine Lösung dann dafür hatten. Ja, super wichtig, genau. Gerade, ich glaube, es ist ja oft auch von Müttern eher so ausgeht, zu sagen, okay, ich würde da gern wieder was ändern und wir haben ja gar keine Zeit miteinander. Was kann ich denn tun als Mutter, wenn mein Partner da jetzt nicht so offen für ist? Ne? Wenn der vielleicht so drinsteckt in diesem, ja, ich hätte es aber gern so wieder, wie es vorher war. Und dann schau doch mal, dass das Kind jetzt halt abends schläft, damit wir hier abends zusammen Film gucken können. Was kann ich denn machen als Mutter oder auch als Vater, ist ja egal, welche Position es gerade ist, wenn der Partner da nicht so offen ist für...
Ja, ich glaube, da kommt es tatsächlich dann sehr auf die Kommunikation an, also dass man wieder versucht, miteinander zu sprechen und dann aber auch, wie teile ich das mit? Ja, also wie sage ich meinem Partner, was ich mir wünsche? Also ich glaube, was sehr schwierig ist, was ich am Anfang auch schon mal gesagt habe, dass wir dann schnell Forderungen stellen oder auch ja, in so Du-Botschaften verfallen, ne? Du hast keine Zeit für mich und immer sind die Bedürfnisse des Kindes wichtiger oder du bist ja eh nur beim Kind, dass da so ein Vorwurf mitkommt und dann kann der Partner oder die Partnerin das halt nicht gut annehmen, dass wir eher darauf achten, friedvoll miteinander zu sprechen oder Wertschätzung da reinzubringen und auch nochmal zu sagen, wie geht's mir eigentlich damit? Und was wünsche ich mir? Ja, und dann ist das eine ganz andere Form von Kommunikation, die auch dazu einlädt, zu antworten oder da nach Lösungen zu suchen. Ne? Also wenn ich sage, so, ich vermisse dich und ich würde mir wünschen, wir hätten nochmal einen Abend so wie früher, dann kann die Partnerin sagen, ja, weißt du, ich vermisse das auch. Ich vermisse das auch, aber gerade, ne, braucht unser Kind mich und wie können wir das, was haben wir für Alternativen? Also dann ist halt eine Öffnung möglich.
Ja, voll schön. Ich wollte nämlich gerade fragen, ja, was wäre denn eine bessere Formulierung? Und ich finde, wenn man das jetzt auch schon so hört und vielleicht geht das ja auch dem einen oder anderen, der zuhört, so, es fühlt sich auch gleich viel besser an. Ja, also wenn in diesen Du-Botschaften ist es halt irgendwie so immer so ein bisschen angriffsmäßig und genau, wenn ich bei mir bleibe, wenn ich von mir spreche, habe ich auch gleich viel mehr, ja, ich bin dann viel offener für Ideen und Lösungen, ja. Was kann ich denn machen oder wie ist es denn, wenn jetzt der Partner wirklich so gar nicht mit dem Erziehungsansatz einverstanden ist? Ja, also wenn dann tatsächlich auch das Problem eher darin liegt, dass der Partner nicht verstehen kann, warum denn die Bedürfnisse vom Baby so zählen, warum ich mich da jetzt so drauf einlasse, das Baby die ganze Zeit trage oder dann halt abends 2 Stunden im Bett liege, weil es nicht alleine schlafen möchte. Also wenn das scheinbar so ein bisschen das Problem ist, wo immer wieder Konflikte entstehen, wenn dieser Erziehungsansatz unterschiedlich ist, was würdest du da raten oder wie kann man das angehen?
Ja, also das ist ein sehr, sehr häufiges Thema in meinen Coachings. Das ist natürlich gerade bei dem bedürfnisorientierten Ansatz häufig so, dass nicht gleich beide Partner Juhu schreien, sondern dass meistens einer der Leithengst ist, sag ich mal, der das vorgibt. Und ich glaube, wo wir, das ist ja egal, ob das jetzt der Vater ist oder die Mutter, die das gerne möchte und vom Partner dann irgendwie auch erwartet, auch da wieder zu schauen, wo steht denn mein Partner gerade, wie geht's dem? Also so ein bisschen diese Empathie damit reinbringen und zu gucken, warum will der das denn gerade anders machen, ja? Oder wo stehen wir eigentlich in der Erziehung? Und da nochmal so einen Schritt zurückzugehen und sich vielleicht zusammenzusetzen und zu sagen, welche Werte wollen wir denn als Paar unseren Kindern vermitteln? Ja, und das ist das, was du eben auch am Anfang gesagt hast, dann zu merken, dass dann merken eigentlich fast alle Paare, also ich habe es noch nie erlebt, dass es anders ist tatsächlich, dass das unterschiedlich ist, sondern dass sie eigentlich immer die gleichen Ideen dazu haben und aber unterschiedliche Wege haben, das zu zeigen. Und da geht es auch ein Stück weit um Wertschätzung und Akzeptanz für den Partner aufbringen, weil wenn ich auch, also in der Bedürfnisorientierung sind wir ja sehr stark auch bei unseren Kindern, ja, die können, also ne, da sind wir auf Augenhöhe, da sind wir kommunizieren wir sehr wertschätzend, sehr friedvoll. Und mit unserem Partner fällt uns das dann häufig schwer, wenn wir merken, der macht das nicht so, wie wir das wollen. und fangen dann da an zu erziehen, so nenne ich jetzt mal. Dann wollen wir dann unseren Partner erziehen. Und das, finde ich, ist halt, also dann verlagern wir das Problem so ein bisschen. Und ja, das kennen wir natürlich. Also
es funktioniert eigentlich genauso wenig, wie es dann bei den Kindern quasi funktioniert. Kann ich ja eben meinen Partner auch nicht erziehen oder sollte es gar nicht als Ansatz haben, ja.
Ganz genau. Und das ist natürlich schon schwierig und da gibt es einfach nur wirklich diesen Weg des Miteinander wieder Kommunizierens, also immer wieder zu sagen, warum ist mir das wichtig, warum begleite ich mein Kind so und ein Stück weit den Partner auch zu lassen, also ihn so anzunehmen, wie er ist. Und wenn mir das als Mutter sehr, sehr wichtig ist, die Dinge so zu machen, wie ich das mir vorstelle mit meinen Kindern, dann kann ich die so umsetzen für mich und kann dementsprechend nur vorleben. Ja. Ich kann das aber nicht von meinem Partner verlangen, dass der es genau so umsetzt. Ja. Er kann natürlich dann vielleicht in der Praxis erleben, wie sich die Kinder vielleicht bei der Mutter verhalten oder wie sie sich dann bei ihm verhalten, ja, ne, wenn er andere Methoden, sage ich jetzt mal, anwendet. Klar, man macht natürlich immer noch Grenzen, wenn es um ein wirklich grenzüberschreitendes Verhalten des Partners geht, ne? Da würde ich auch immer die Kinder schützen, aber meistens sind es ja tatsächlich eher so, ich möchte mehr Wertschätzung, mehr friedvolle Kommunikation da reinbringen.
Ja, super wichtig. Da habe ich auch tatsächlich letzte Woche in meinem Podcast drüber geredet, wie das bei mir war, weil ich habe halt irgendwann auch festgestellt, ich lese halt auch die ganze Zeit irgendwie dazu, ne? Ich informiere mich, ich habe dann ja auch angefangen, mich fortzubilden in dem Bereich und ich hatte ja einfach einen mega Wissensvorsprung vor meinem Partner, weil der sich damit natürlich nicht so beschäftigt hat. Ich war einfach die Haupterziehungsperson, die Hauptbetreuungsperson von meinen Kindern. Ich habe diese täglichen Konflikte ja auch erlebt und habe dann überlegt, okay, wie möchte ich denn jetzt eigentlich damit umgehen? Und ich habe mit Freunden geredet, ich habe irgendwie Facebook-Gruppen genutzt oder da mitgelesen und mich gefragt, okay, wie machen andere das? Und diese ganzen Informationen hatte mein Partner ja gar nicht, ja. Und dann stand ich aber auch voll oft da und dachte so, warum machst du denn das jetzt so? Kann auch gar nicht sein, ja. Und dann eben kam eben tatsächlich diese Erkenntnis, okay, ich weiß darüber ja viel mehr und wir können da einfach drüber reden. Also ich kann ihm das erzählen und habe dann auch tatsächlich versucht, wertschätzend zu sagen, guck mal, das Problem, und ich habe darüber das und das gelesen, warum das Kind sich jetzt zum Beispiel so verhält und ich würde gerne so damit umgehen. Und wie du schon gesagt hast, dann kamen wir eigentlich dazu, dass es gar nicht, also gar kein Konflikt war, sondern dass mein Mann da durchaus bei mir war und gesagt hat, ja, das klingt irgendwie logisch, das macht schon Sinn und so. Ja, und dass er dann auch versucht hat, das ebenso so zu handhaben, weil es sich für ihn auch gut angefühlt hat. Ja, aber genau, das kam halt nur über dieses, wir reden darüber und dass ich meine Erwartungshaltung geändert habe und dass mein Mann das halt genauso umsetzt wie ich. Weil was ich da eben auch besonders wichtig finde, ist eigentlich zu sagen, dass der Partner ja auch ein eigenes Anrecht hat auf die Beziehung zu den Kindern. Ne? Also der darf die Beziehung ja selber gestalten, so wie er das, er oder sie das für richtig erachtet in dem Moment. Und das ist nicht meine Beziehung, also ich habe meine Beziehung zu den Kindern und der Partner hat auch eine Beziehung zu den Kindern. Oder die Oma, ja, das ist ja dann auch so im näheren Familienumfeld. Die haben da ein eigenes Anrecht drauf, diese Beziehung zu gestalten.
Ganz genau. Beide Partner sind halt gleichwürdig, ne? Also so und gleichberechtigt in der Elternschaft und Partnerschaft, genau. Ja. Ganz wichtig. Und ich glaube, sobald wir anfangen, da was zu fordern, stellen wir uns halt auf eine andere Ebene, ne? Und das macht es dann schwierig für den Partner, das umsetzen. Oder dann geht man halt auf Abstand oder auf Abwehr.
Ja, das ist, glaube ich, oft so diese Haltung, dass die Partner sich dann rausnehmen und sagen, ja, dann mache ich halt irgendwie gar nichts mehr, weil ist ja eh falsch, scheinbar. Ja, und das ist ja auch nicht das, was wir wollen. Also wir wollen ja eigentlich genau das Gegenteil erreichen, ja. Und das funktioniert genau. Meine Erfahrung ist einfach auch, dass das am besten geht, wenn wir offen dafür sind, dass der andere vielleicht einen anderen Weg hat. Ja.
Total.
Und du hast es eben gesagt mit den gemeinsamen Werten. Es ist so lustig, dass du es gerade ansprichst, weil ich hatte gestern Abend wieder eine Workshop-Runde mit Mamas und in der ersten Stunde dazu ging es um Werte und auch die Aufgabe, besprecht es mal mit eurem Partner. Und hat eine Mama gestern erzählt, sie sind da ständig in Streit drüber. Sie haben 2-3 Mal angefangen, sich über die Werte auszutauschen und sind voll in Streit gekommen. Und dann haben sie gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt nur, wir überlegen uns jetzt, welche Werte sind für unsere Familie wichtig. Und da waren sie sich auf einmal voll einig. Da hat sie gesagt, wir hatten da gar keine Unterschiede. Das ging zack, zack, wussten wir, welche Werte wir unserer Tochter vermitteln wollen und waren uns voll einig. Und vorher, wo jeder nur gesagt hat, was er so, was für ihn wichtig ist, so für sein, für ihn als Mensch sozusagen, sind sie permanent in Diskussionen gekommen. Und das ist genau das, was du eben gesagt hast. Ne? Eigentlich sind die meisten Eltern sich da total einig und irgendwie gleich und wollen den gleichen Weg gehen.
Ja. Ja, total das schön. Das ist echt schön.
Richtig gut jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast. Genau. Wie ist es denn, wenn ich jetzt in so einer Partnerschaft lebe und ja, vielleicht von dem anderen kritisiert werde ständig oder da wirklich so Dauerkonflikte sind, über die sich gestritten wird und ich denke, das gibt es ja sicherlich auch, also das wirst du ja auch erleben in der Paarberatung, dass da nur einer kommt zum Beispiel, nur die Mutter oder nur der Vater oder nur, eben nur ein Partner diese eine Beratung in Anspruch nehmen möchte und der andere will das nicht, ja, weil er irgendwie so sehr auf Ablehnung ist. Geht das? Funktioniert das? Macht das Sinn? Ja, also kann ich als eine Person schon irgendwie auch Konflikte auflösen?
Also eigentlich habe ich das zu 100% immer, das eine, nein, also dass zumindest der Wunsch, also wenn ich eine Anfrage bekomme, ich habe eben noch eine Anfrage bekommen, meistens, also und das, ja, sind das tatsächlich die Frauen eher, die den Wunsch haben, was zu verändern. Und wenn ich die Paare kennenlerne, dann frage ich auch das genau ab, ne? Wessen Wunsch war das? Warum sitzen wir heute hier? Ne? Was ist das Thema? Und ich merke aber relativ schnell, dass meistens beide Partner schon ein Anliegen haben, also dass die trotzdem unzufrieden sind. Ne? Auch der Partner, der vielleicht jetzt nicht die Motivation hatte, eine Beratung in Anspruch zu nehmen, weil es natürlich auch immer so eine Hürde ist. Mhm. Ne? Viele können sich darunter auch nichts vorstellen und merken, also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass das gar nichts Schlimmes ist. Ja, also dass in diesem Rahmen oder in den Gesprächen mit mir gar nichts Schlimmes passiert oder dass
das kann ich bestätigen.
Ja, dass auch eine lockere, angenehme Atmosphäre ist, wo man halt sich aber, also wo ein Raum da ist, sich wieder neu zu begegnen, anders zu begegnen, weil ich halt nochmal als Außenperspektive mit drin bin und Dinge nochmal widerspiegeln kann. Ich habe aber auch immer mal wieder Eltern oder also Paare, wo ich dann nur einen begleite und das geht. Das geht, das ist natürlich für denjenigen mehr Arbeit oder die meiste Arbeit, aber man kann natürlich schon auch einfach an sich arbeiten und gucken, wie möchte ich kommunizieren und das sozusagen vorleben. Und ganz interessant, ich hatte ein paar in der Beratung, die sind zuerst zusammengekommen und da war das auch der Wunsch der Mutter. Die war da auch sehr drastisch, die hat auch gesagt, wenn du nicht mitkommst, dann weiß ich nicht, wie das hier weitergeht. Und dann waren die ein paar, wir haben nicht ein halbes Jahr, habe ich die begleitet. Dann haben sie eine Pause gemacht und jetzt ist er alleine bei mir. Und das finde ich auch sehr, interessant. Mhm. Ne? Das kann sich halt auch drehen. Und ja, ich glaube, wichtig ist einfach so ein bisschen, sich drauf einzulassen und mal zu schauen, was passiert da. Weil viele wirklich diese Angst haben, oh Gott, Therapie, das will, also da verbindet man irgendwie sowas mit, nee, das brauche ich ja nicht und so schlimm ist es ja nicht, ne? Und
Genau, das habe ich auch gehört, als ich davon erzählt habe, dass wir bei dir ein Coaching machen. Mhm. Ja, ist es denn so schlimm? Also, ja, nee, aber es sind halt einfach Konflikte da, die wir immer wieder haben. Und wir merken halt, das ist in der Beziehung, also genau das, was wir dann ja auch mit dir so aufgelöst haben, dass diese Paarbeziehung einfach gerade nicht mehr so eine Wichtigkeit hatte für uns. Mhm. Und wir haben uns darüber total verloren, ja, so als Paar halt verloren und hatten halt viel Streit oder haben uns dann auch einfach, also wir haben dann irgendwann nur noch über so Elternthemen geredet. Ja, also immer nur darüber, über die Kinder, was machen die, was müssen wir irgendwie an Terminen vielleicht organisieren, ja, also so diesen Elternalltag und alles andere hatten wir einfach nicht mehr. Genau, also ja, das, also dieses diese Angst oder diese Sorge vor einer Therapie, ja, das ist irgendwie so in den Köpfen noch drin, ne? Ich weiß, ah, ja.
Total. Ja. Ja, das hat halt auch damit zu tun, dass man stark sein muss, ja, so diese Glaubenssätze, die man hat, man, ne, Hilfe anzunehmen überhaupt. Und ich glaube, dass da halt Frauen tatsächlich so in den Generationen anders erzogen wurden, ne, als Männer. Und dass Männer halt, also dass man das, dass Mann das nicht macht, ja, doppeldeutig nochmal. Also dass man keine, also dass man das selber hinkriegt.
Ja, über Gefühle reden, ist ja bei Männern wahrscheinlich auch oft. Ja.
Also nicht, ich will es auch gar nicht pauschalisieren, aber es ist, also die Erfahrung habe ich gemacht. Es ist mehr anteilig tatsächlich, fällt den Männern schwerer. Aber bisher sind alle Paare, die dann sich also drauf eingelassen haben, die gesagt haben, okay, dann nur mal das Kennenlerngespräch, sind alle geblieben und haben diese Erfahrung dann gemacht und sind da sehr positiv rausgegangen. Und das finde ich halt auch schön, dass sie dann spüren, hier passiert nichts Schlimmes. Und es ist aber auch machbar, um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen. Also es ist machbar, auch alleine an der Paarbeziehung zu arbeiten. Klar. Also ich kann ja mich selber verändern in meiner Kommunikation und das hat ja immer, also systemisch gesehen, immer Auswirkungen auf das System, also auf meinen Partner, auf die Kinder. Wenn ich irgendwie was verändere, dann kommt eine andere Reaktion vom Gegenüber, ne? Und da kann ich auch schon viel bewirken.
Wie genau kann ich das denn schaffen, diese Kommunikation zu ändern? Also wir hatten es jetzt ja schon davon, nicht in Du-Botschaften zu reden, sondern mehr in Ich-Botschaften. Aber was genau beinhaltet das denn? Oder wie sieht denn eine wertschätzende Kommunikation miteinander aus? Gerade im Streit vielleicht. Ja? Also wenn viel gestritten wird, wenn ständig aus Gesprächen ein Streit entsteht, wie kann ich das wirklich ändern?
Ja, das ist, also das macht man nicht auf Knopfdruck, das ist tatsächlich auch ein langer Prozess, aber es fängt vor allen Dingen erstmal mit der Selbstempathie an. Also ich schaue bei mir, welche Gefühle habe ich gerade, wie geht's mir gerade? Also ich versuche eine Selbstanbindung zu schaffen, damit ich überhaupt erstmal so ein Stück weit eine Impulskontrolle hinbekomme, weil wir sind ja ganz schnell dabei, also ich höre was, ja, und der Partner kann einen ja wirklich auf die Palme bringen oder der Weib kennt uns sehr gut und kann die Knöpfchen drücken und ohne drüber nachzudenken, kommen Worte aus meinem Mund raus, ja, also und zack ist man in dieser Konfliktspirale drin. Und indem ich aber erstmal vielleicht tief einatme und erstmal fühle, wie es mir geht, also was ich gerade eigentlich fühle, was das in mir auslöst, ja, und wenn ich dann auch noch schaffe, das zu benennen, ich bin gerade wütend oder ich bin gerade traurig oder ich bin enttäuscht oder ich bin überfordert, also das einfach nur mal auszusprechen, anstatt zu sagen, boah, du hast mich hier alleine gelassen, ich bin, ne, also das ist dann wieder was ganz anderes. Und dann, wenn wir es im zweiten Schritt schaffen, auch nochmal sich empathisch in unseren Partner hineinzuversetzen. Also das ist halt nochmal diese zweite Stufe, die super wichtig ist, zu gucken, wie geht's dem gerade? Was hat der denn für ein Bedürfnis? Also was denke ich, braucht mein Partner gerade? Ja, vielleicht ist der gerade super überfordert, weil es total stressig auf der Arbeit ist, ja, und der versucht hier das Bestmögliche noch zu Hause uns zu geben und hat aber vielleicht irgendwie Abgabe von einem wichtigen Projekt, ja, und ist deswegen total überreizt und schafft es deshalb nicht, mit mir friedvoll zu kommunizieren, ja. Also das würde ich sagen, sind so diese beiden wichtigen Wege, also wirklich diese Selbstanbindung, Selbstempathie zu gucken, wie fühle ich mich, also wieder diesen Zugang zu sich selber zu bekommen und dann im nächsten Schritt aber auch zu gucken, wie geht's meinem Partner, also wie geht's dem, was braucht er, und dann kommuniziere ich automatisch anders, weil dann habe ich vielleicht ein Verständnis, dann verstehe ich den oder habe eine Idee davon, wie es ihm gehen könnte. Das kann ich ja dann abfragen.
Genau, ich kann das dann ja fragen, genau.
Genau.
Ja, super.
Ja, und ja, das ist natürlich ein langer Weg, also das,
Definitiv, ja. Gerade dieses Gefühle benennen und auch zu benennen, was ich brauche, ist ja auch was wir im Zweifel erstmal wieder lernen müssen, weil wir es ja gar nicht kennen, weil uns das vielleicht gar nicht mitgegeben wurde, über Gefühle zu reden oder auch das Gefühl zu erkennen, welches ich gerade habe, zu wissen, was fühle ich denn gerade. Und das ist auf jeden Fall ein Weg und was ich für mich da schon sehr sagen kann, je öfter ich das versuche und zu sagen, umso einfacher fällt es auch. Weil ich mich ja dann auch einfach, ich lerne mich ja dann wieder besser kennen und verstehe, ach okay, jetzt geht es mir gerade so. Und im zweiten Schritt, warum geht es mir gerade so? Was habe ich vielleicht vorher verpasst? Also habe ich irgendwie mir einfach zu viel aufgeheizt in letzter Zeit und deswegen fühle ich mich jetzt wieder gestresst und bin sauer geworden wegen meiner vermeintlichen Kleinigkeit. Also ich finde, das wächst so, dieses Gefühle, aus dem Gefühle benennen, verstehe ich auch immer besser, was sind meine Bedürfnisse dahinter und was kann ich schon vorher tun, bevor ich zum Beispiel in so ein Wutgefühl reinkomme. Super wichtig. Also deswegen schon dieser erste Schritt, den du gerade sagst, der dauert halt schon. Ne? Das ist schon Arbeit an mir selber. Und dann im zweiten Schritt, sich in den Partner nochmal reinzuversetzen, ist halt nochmal, auch nochmal eine Aufgabe. Ja, die Zeit braucht.
Ja, total. Und ich glaube, Zeit ist sowieso das der Schlüsselmoment. Also was ich vielen Paaren auch immer mit auf den Weg gebe, dass diese Lösung ist nicht in 4 Wochen da. Ne? Also es ist das sind Muster, also vor allen Dingen so Kommunikationsstrategien und Muster, die haben wir ein Leben lang gelernt und integriert. Und das braucht natürlich auch wirklich zum einen diese Offenheit, das überhaupt verändern zu wollen oder da mal hinzugucken. Und dann aber auch diese Geduld und so ein Stück weit eine Selbstliebe für sich, das braucht halt Zeit, und dann zu akzeptieren, dass das halt nicht auf Knopfdruck funktioniert. Ja. Viele wünschen sich dann so, vielleicht nach 3 Terminen so, okay, jetzt ist alles gut. aber es sind oft so Kleinigkeiten tatsächlich. Also diese Wertschätzung überhaupt so im Alltag wieder einfließen zu lassen und an einigen Stellen einfach mal so ein bisschen Empathie und Wertschätzung mit einfließen zu lassen, das bewirkt wirklich Wunder. Also ich gebe dann auch häufig den Impuls bei Paaren, die viel, viel streiten, dann erstmal diese neue Kommunikationsform, also dieses friedvolle Miteinander, in Situationen auszuprobieren, wo es halt nicht besonders hitzig ist. Ja, also dass man einfach auch mal in anderen Situationen das lernt auszusprechen, weil das fühlt sich erstmal komisch an, so zu reden, ne? Und wenn man es gar nicht kennt.
Definitiv. Ja, guter Tipp, das nicht, wenn man in dem Streit ist, sondern vorher das versuchen, umzulernen, ne? Das ist ja, unser Gehirn muss ja da ja umlernen, ganz viel, genau. Was für mich auch wichtig war, in der Beziehung oder so in der Entwicklung zu lernen, dass das, was mein Partner sagt, nichts mit mir zu tun hat. Also, dass ich das gerade irgendwie Kritik oder so dieses oder irgendwelche Vorwürfe also gar nicht gegen mich gerichtet sind, sondern eher was darüber aussagen, wie es ihm gerade geht. Ja, also das, was du eben schon ein bisschen gesagt hast, dann zu überlegen, okay, was bräuchte er denn gerade? Warum sagt er das? Und ich fand das aber super wichtig, dann gerade so Vorwürfe und Kritik nicht auf mich zu beziehen, sondern zu überlegen, okay, was steckt da vielleicht für eine Botschaft noch drin von dem anderen?
Genau, und das kriegst du ja halt hin dann wirklich mit dieser Empathie, ne? Also in dieses Einfühlen in deinen Partner. Und ich glaube, was wir häufig verlernt haben, ist richtig zuzuhören. Also wirklich zuhören, was mein Partner mir sagen möchte. Weil wir halt schon, also ausreden lassen ist ein ganz, ganz großes Thema. Da muss ich, glaube ich, die ersten 2 Termine immer dran arbeiten bei den Paaren. Weil sich diese Kommunikationsmuster eingeschlichen haben, ne? Und dann auch wirklich zu hören, was sagt mein Partner? Und ich weiß gar nicht, glaube ich, mit euch auch mal, und dann mal zu wiederholen, was habe ich denn verstanden? Ja, was ist bei mir angekommen? Und da passieren halt ganz häufig diese Missverständnisse, dass ich das anders verstehe oder denke, was mein Partner aber eigentlich meint. Und dann fühle ich mich kritisiert oder angegriffen und so hat er es gar nicht gemeint. Ne? Es war was ganz anderes. Und da wirklich sich, das ist natürlich, das braucht Zeit. Die hat man im Alltag nicht immer, also ne, wenn es irgendwie um Absprachen geht, aber sich da bewusste Zeiträume für zu schaffen, das finde ich ganz wichtig, ja. Wenn es gerade um Themen geht, die immer, immer wieder kommen, ne, in der Partnerschaft. dass man sich da Zeit für nimmt, das einfach wirklich mal so ein bisschen so aufzudröseln und zu gucken, was steckt dahinter.
Ja, das ist super wichtig, dieses Zuhören und genau, und nicht vorschnell irgendwas reininterpretieren, was der andere und im Zweifel vielleicht auch einfach nachfragen, wie hast du das denn jetzt gemeint? Ne?
Genau.
Ja, und, oder wiederholen, ich habe jetzt das verstanden. Was wolltest du mir denn jetzt damit sagen? Oder wie soll ich das denn jetzt irgendwie einordnen, was du mir gesagt hast? Genau, und diese Bewertung wegzulassen schon im Vornherein. Ja. Ja, auch das ist. Ja, auch das dauert, bis man das hinkriegt. Aber ich finde ja, dass diese Kommunikation, dieses Umdenken in der Kommunikation, das können wir ja auch permanent üben. Ne? Also das kannst du ja auch mit Freundinnen schon üben, mit anderen Menschen.
Mit Kindern.
Genau, ja. Und dann hilft das ja generell. Und dann vielleicht gerade auch, wenn das in der Paarbeziehung schon so sehr hakt, dass ich erstmal versuche, in anderen Situationen, mit anderen Menschen vielleicht das so zu handhaben. Vielleicht nochmal zurück zu dem Thema Zeit, ne? Wie bekomme ich Zeit? Weil das war auch was du uns empfohlen hattest, dass wir uns feste Termine machen, indem wir dann quasi miteinander reden oder ja, die wir dann halt irgendwie für uns gestalten. Und ich weiß, dass ich da ja selber so am Anfang dachte, nee, auf gar keinen Fall. Finde ich voll komisch, was eine blöde Idee. und das höre ich aber auch tatsächlich häufiger, dass da Paare so total abgeneigt sind, sich einen Termin zu machen für sich. Magst du da vielleicht noch mal was dazu erzählen? Ne, warum du auf diesen Tipp gibst, sozusagen?
Ja, das schließt so ein bisschen diesen Bogen zu, warum die Paarbeziehung so mit das Wichtigste ist, oder? Ne? Also diese, um wieder auch ein Stück weit den Paaren das zu spiegeln, wie wichtig diese Zeit miteinander ist. Also die ist genauso wichtig wie das Meeting mit der Arbeit, ja, also oder ein wichtiger Arzttermin. Also das ist, dass man dieses Gefühl dafür bekommt, das steht jetzt fest im Kalender und das ist wirklich ein wichtiger Termin. Also das ist nicht einfach so, treffe ich mich mal mit meiner Frau oder mit meinem Mann. Dann können wir ja auch verschieden, wir sehen uns ja sowieso. Aber das ist halt das genau, was passiert. Wenn wir das nicht wichtig und ernst nehmen und da Prioritäten setzen, dann rückt das halt ganz schnell in den Hintergrund. Ne? Und deswegen poche ich da auch so ein bisschen drauf rum oder gebe gerne diesen Impuls, das einfach auch wirklich gerade zu Beginn, wenn Paare mir so den Auftrag geben, wir wollen wieder mehr zueinander finden oder wir haben uns so verloren, da überhaupt wieder so eine Verbindlichkeit reinzubekommen. Weil wenn das im Kalender steht, so als wichtiger Termin, ja, also dann nehme ich das auch mehr ernst, ja. Also dann ne, vielleicht noch mit einer Erinnerung, so dass beide Partner das dann bekommen und sich auch Gedanken zu machen, wie nutzen wir die Zeit, was wollen wir eigentlich machen. Also das finde ich auch ganz wichtig, überhaupt wieder so ein bisschen zueinander zu finden.
Ja, was wir damals halt gemacht haben, du hattest uns ja das auch gegeben und ich war da ja so voll ablehnend und so, nee, habe ich keine Zeit für, ja, nee, geht nicht. Und ich hatte genau dieses Problem, dass ich nicht wusste, was wir dann machen sollen, weil miteinander reden war ja gerade irgendwie nicht so, weil ne, wir hatten einfach schon viele Konflikte und waren gar nicht mehr so in Verbindung. Und was wir dann nämlich gemacht haben, wir haben dann angefangen ja zu spielen. Ich glaube, wir hatten es ja auch erzählt. Also wir haben dann wieder so Spieleabende gemacht und das haben wir halt früher auch ganz viel gemacht, miteinander gespielt. Und darüber haben wir es geschafft, aber wieder einzusteigen. Weil klar, dann fängst du doch mal an, miteinander zu reden und so. Und dann haben wir die Abende natürlich auch irgendwann anders genutzt. Dann haben wir einfach auch auf der Couch gehockt und uns unterhalten über irgendwas. Ja, also deswegen so dieses, selbst wenn es sich erstmal komisch anfühlt, einfach einen Weg zu suchen, der okay ist. Ne? Also bei uns war das dann halt das gemeinsame Spielen und es war gar kein, oh Gott, ich muss jetzt eine halbe Stunde über meine Gefühle reden oder sowas, sondern wir haben halt am Tisch gehockt und Spiel gespielt.
Ja. Ganz genau. Ja, voll schönes Beispiel.
Ja, weil vielleicht kann man so ja auch dann dem Partner, der da gar keinen Bock hat, das so ein bisschen die Sorge dafür nehmen, du musst mir jetzt erzählen, wie es dir geht. Nee, musst du nicht. Hauptsache, wir machen irgendwie was zusammen. Ja?
Genau.
Ja, irgendwas, was beiden Spaß macht, ja.
Total, ja.
Genau. Okay, liebe Steffi, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Ja, ich glaube, wir haben jetzt so die wichtigsten Themen abgearbeitet. Oder sagst du, es gibt noch irgendwas, was immer oder was du ganz häufig hast in der Beratung, so typische Probleme, die auftreten können?
Nee, ich glaube, das Wichtigste haben wir tatsächlich hier alles benannt oder waren so die Fragen, die uns geschickt wurden. Nee, also ich glaube, das sind so wirklich diese Kernthemen. Und letztendlich, wenn man alles runterbricht, dann geht es eigentlich immer um Kommunikation. Mhm. Dann geht es darum, wie sprechen wir miteinander, wie kommunizieren wir was. Und das ist wirklich so runtergebrochen, worum es in allen Beziehungen geht. Ne?
So, dann habe ich zum Schluss aber noch eine Frage, ganz kurz. Ja. Genau, ich habe mir nämlich überlegt, dass ich alle Menschen, alle Gästinnen, die ich so im Podcast-Interview habe, hätte ich gern zum Schluss eine Frage. Und zwar würde ich gern von dir wissen, was du gerne gewusst hättest, als du zum ersten Mal Mama geworden bist oder bevor du Mama geworden bist. Also so vor, ich glaube, deine Große ist 9 Jahre.
9 geworden. Mhm.
Genau, also was du so vor 9 Jahren, als du frisch Mama warst oder vielleicht schon frisch schwanger, irgendwas, wo du sagst, das weiß ich heute und das hätte ich, das hätte ich damals gebraucht, dass mir das mal jemand sagt.
Das ist voll schön, dass du mich das fragst. Ich weiß gar nicht wann, vor ein paar Tagen oder einer Woche oder so habe ich da drüber geschrieben nämlich. Und es gibt eigentlich nicht viel, was ich gerne gewusst hätte, weil ich glaube, sonst wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin. Aber tatsächlich, wenn ich meinem jüngeren, schwangeren Ich noch einen Impuls mitgeben müsste, dann wäre das der, dass ich mich selber auch nicht verliere oder vergesse. Also, dass ich selber, dass meine Bedürfnisse genauso wichtig sind wie alle anderen Familienmitglieder, also die Bedürfnisse der anderen Familienmitglieder auch. Und dass auch ein Stück weit meine Verantwortung ist, als Mama gut für mich zu sorgen. Also das ist, glaube ich, was, wovon ich und wahrscheinlich, also oder bin ich mir sicher, meine Familie profitiert hätte, weil das, da musste ich erstmal hinkommen an dem Punkt.
Ja, sehr schön. Ja. Super, das ist, glaube ich, ein guter Impuls für neue Mamas.
Ja, sehr auf jeden Fall.
Super, ja, schön. Vielen, vielen Dank, liebe Steffi. Ich freue mich auch so sehr, dass es geklappt hat. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke schön für die Einladung.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss. So. Ihr Lieben, das war's. Das war das Interview mit mir und der Stefanie Kuhn von Liebevoll Begleiten. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr uns bis hierher zugehört habt. Vielen Dank an der Stelle jetzt auch nochmal an die Steffi, dass sie sich die Zeit genommen hat, für mich und für euch Rede und Antwort hier zu stehen. Und ich hoffe wie immer sehr, dass ihr euch was für euch mitnehmen konntet, für euer Familienleben, Impulse, für euch als Paar, wie ihr es gestalten könnt. Und wie immer freue ich mich über Kommentare zu der Folge, zum Beispiel bei Instagram oder wenn ihr mir Nachrichten schreibt. Ja, ansonsten, ich wünsche euch jetzt einfach eine schöne Woche, eine friedliche Woche und wir hören uns nächste Woche wieder nächsten Montag bei der neuen Podcast-Folge. Ich weiß noch nicht genau, welches Thema euch dann erwartet, bin mir aber sicher, dass mir noch was einfällt bis dahin und genau. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, alles Liebe, eure Ines.